Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 5. Oktober. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir vor allem über die Wirtschaft in den USA. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, politisch, militärisch und wirtschaftlich sind die Vereinigten Staaten weiterhin die Nummer eins in der Welt. Lass mich zunächst einmal fragen, wie wichtig sind die USA für Wirtschaft und Finanzmärkte in Deutschland und Europa?
Nun, die Antwort ist eindeutig, die USA sind sehr wichtig. Deutschland verkauft beispielsweise 10% seiner Warenausfuhr in die USA. Es ist schon der Top-Handelspartner bei der Ausfuhr für uns. Die USA sind zudem das Leitwährungsland der Welt. Was sich dort am Aktienmarkt und bei den Zinsen tut, das strahlt auch auf uns aus. In den letzten zwei Wochen haben wir das ja gesehen, einen kräftigen Anstieg der Renditen für Anleihen in den USA und dann eben auch bei uns. Die Vereinigten Staaten gelten zudem oft als sicherer Hafen. Wenn etwas in der Welt schief geht, fließt Geld in die USA, oftmals sogar dann, wenn das Problem eigentlich in den USA liegt. Es kommt deshalb sogar manchmal dazu, dass Probleme, die in den USA entstehen, uns sogar stärker betreffen wirtschaftlich oder am Finanzmarkt als die USA selbst.
Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre ist die Wirtschaft in den USA insgesamt schneller gewachsen als in der Eurozone. Warum ist das Trendwachstum in den USA offenbar höher als auf unserer Seite des Atlantiks?
Ja, Klaus, die USA haben in den letzten 10 Jahren durchschnittlich ein Wachstum von 2,3% geschafft, die Eurozone dagegen nur 1,3%. Das hat 4 große Gründe. Zum einen steigt die Bevölkerung in den USA etwas stärker als bei uns. Zweitens, in den USA haben wir eine Wirtschaft, die stark technologie- und innovationsgetrieben ist. Silicon Valley liegt nun mal nicht am Rhein. Drittens, und das ist derzeit ein ganz wichtiger Punkt, ist die Fiskalpolitik, die staatliche Haushaltspolitik, die staatliche Ausgabenpolitik in den USA wesentlich expansiver als bei uns. In diesem Jahr beispielsweise dürften wir in den USA ein Haushaltsdefizit bekommen von knapp 7% der Wirtschaftsleistung, trotz einer eigentlich recht guten Konjunktur. In der Eurozone dürfte dieses Defizit bei leicht über 3% und in Deutschland bei um die 2% liegen. Also die US-Fiskalpolitik schiebt die Konjunktur dort an, wahrscheinlich derzeit pro Jahr um etwa 0,3 bis 0,4%. Und viertens, der Putin-Schock der explodierenden Preise für Erdgas hat uns viel stärker getroffen als die USA, dieser Schock, der ja gerade vor einem Jahr besonders intensiv war. Das liegt auch daran, dass wir bei uns in Deutschland eben kein Fracking erlauben, obwohl mit Fracking auch Deutschland bis zu 20% seines Erdgasbedarfs kostengünstig, risikoarm und mit wesentlich weniger Ausstoß an Kohlendioxid und Methan decken könnte, als durch das relativ teure und umweltschädlich herbeigeschiffte Flüssiggas aus den USA. Also zum Teil haben wir diesen Wachstumsnachteil uns selbst zuzuschreiben.
Holger, obwohl die US-Notenbank, die Federal Reserve, ihren Leitzinskorridor insgesamt bereits um 5% auf jetzt 5,25 bis 5,5% angehoben hat, ist die Konjunktur bisher nicht eingebrochen. Das widerspricht der Erfahrung mit früheren Zinszyklen. Warum reagiert die Konjunktur bisher weniger als erwartet auf die straffe Geldpolitik?
Klaus, zum einen die Zinspolitik wirkt durchaus, besonders im zinsempfindlichen Wohnungsbau. Der ist bereits um 23% eingebrochen. Allerdings damit so weit, dass er jetzt offenbar am Boden angekommen ist. Während der Zeit dieses Einbruchs im Wohnungsbau in den letzten 1,5 Jahren hat die Nachfrage der privaten Verbraucher und haben auch die Staatsausgaben dazu beigetragen, dass die Konjunktur insgesamt sich gut gehalten hat, trotz dieser klaren Krise am Bau. Jetzt dürfte der Wohnungsbau eher seitwärts gehen für einige Zeit, also die Konjunktur nicht mehr zusätzlich belasten. Und zudem, was die Unternehmen betrifft, höhere Zinsen verteuern ihre Finanzierung. Die Unternehmen haben allerdings darauf wesentlich weniger reagiert bei ihren Investitionen als üblich. Das hat 4 Gründe. Zum einen, in den Jahren vorab hat es keine Exzesse gegeben bei Unternehmensinvestitionen. Die haben nicht zu viel investiert. Die haben keine Überkapazitäten aufgebaut, die jetzt abgebaut werden müssten durch weniger Investitionen. Zum Zweiten haben viele Unternehmen auch während der Pandemie große Finanzpolster aufbauen können. Das heißt, um Investitionen zu finanzieren, sind sie jetzt weniger auf Kredit angewiesen als üblich. Drittens kommt dazu, dass ein zunehmender Anteil der Investitionen in Informationstechnologie, in Software bis hin zu künstlicher Intelligenz stattfindet. Der Anteil der Investitionen, der klassisch in Gebäude und Maschinen geht, ist zwar noch hoch, geht aber zurück. Und anders als diese Hardware wird Software zumeist aus laufenden Erträgen finanziert und nicht aus Krediten. Entsprechend weniger Zinsempfindlichkeit bei den Investitionen. Und viertens gibt es große steuerliche Anreize für Investitionen in den USA. Unter Präsident Biden gerade auch für grüne Investitionen. Deshalb streben die Investitionen in den USA weiterhin leicht nach oben, trotz der deutlich höheren Zinsen.
Gibt es noch weitere Gründe für die Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur?
Ja, zum einen die bereits erwähnte recht expansive Fiskalpolitik. Zum anderen schauen wir auf die privaten Haushalte. Deren Einkommens- und Vermögenslage ist im Durchschnitt eigentlich recht gut. Die Stimuluschecks während der Pandemie hatten die Nachfrage und die Inflation angeheizt. Dank der Schecks konnten die Verbraucher sich die höheren Preise aber leisten. Die Wirkung dieser Schecks ist jetzt vorbei. Aber seit gut einem Jahr steigen die Einkommen in den USA wieder schneller als die Preise, weil die Inflationsrate spürbar gesunken ist. Der große Inflationsschub ist vorbei. Vorläufig geht es den privaten Verbrauchern gar nicht so schlecht, was für den Durchschnitt gilt, aber natürlich nicht für jeden Einzelnen.
Schauen wir jetzt nach vorne. Wie ist dein Ausblick auf die US-Konjunktur in den kommenden Monaten? Bleibst du bei der Vorhersage einer sanften Landung?
Ja, wir bleiben bei der Vorhersage einer sanften Landung, wobei wir beide Worte betonen müssen, sowohl das sanft als auch eben die Landung. Was die Landung betrifft, der Arbeitsmarkt schwächt sich ab. Der Zuwachs an Beschäftigung und Löhnen wird geringer. Damit legen die Einkommen der Haushalte weniger zu als im Vorjahr. Der private Verbrauch wird wahrscheinlich in den kommenden Monaten spürbar an Dynamik verlieren. Aber wahrscheinlich bleibt diese Landung sanft, aus den bereits genannten Gründen.
Und was kommt nach der sanften Landung?
Nun, wir erwarten neuen Schwung in der US-Konjunktur zur Jahresmitte, nachdem es bis dahin vermutlich bei einem Wachstum knapp oberhalb der Nulllinie bleiben könnte. Dieser neue Schwung hat mehrere Gründe. Erstens, der Wohnungsbau dürfte sich erholen. Die Zinsen sind zwar hoch, aber ja, man braucht halt Wohnungen und irgendwann wird die Nachfrage wieder anziehen. Die Leute gewöhnen sich an die höheren Finanzierungskosten. Zudem dürfte die Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe, die wir ja insgesamt in der Weltindustrie spüren, auch in den USA bald auslaufen. Da mehren sich die Anzeichen, dass vermutlich bereits zum Beginn des kommenden Jahres diese Phase der Lagerkorrektur, also die Phase, in der die Produktion weniger wächst als der Verkauf, dass diese Phase dann zu Ende geht. Und zudem rechnen wir damit, dass die US-Notenbank ab Frühjahr ihre Zinsen wieder senkt, um einen spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden.
Holger, alles in allem ist das ja ein durchaus erfreulicher Ausblick. Wo siehst du die größten Risiken?
Nun, Risiken gibt es immer. Zum einen, die Geldpolitik wirkt zeitverzögert. Das wissen wir aus dem Lehrbuch, das wissen wir aus der Vergangenheit. Wie also die privaten Verbraucher wirklich reagieren auf die jetzigen Zinsen, das wird sich erst im Zeitablauf zeigen. Bisher hält sich die Reaktion in Grenzen, aber es ist halt nicht ganz klar. Vielleicht kommt tatsächlich noch der stärkere Einbruch. Vielleicht sogar auch nicht nur im privaten Verbrauch, vielleicht auch bei den Investitionen der Unternehmen. Und zum anderen müssen wir beobachten, ob die Inflationsrate in den USA weiter zurückgeht. Und zwar auch über diesen kurzzeitigen Effekt des Anstiegs der Ölpreise hinaus. Also wir müssen auf die Kernrate der Inflation achten, ohne Energie und Nahrungsmittel. Gerade auch auf das, was sich im Dienstleistungssektor dort tut. Beispielsweise im Gesundheitswesen in den USA, das ja immer recht teuer ist, da lauern auch Gefahren. Wenn dort der Kostendruck erheblich zunimmt, dann könnte das die Inflationsrate wieder nach oben bringen. Und das könnte die US-Notenbank dann zwingen, härter auf die geldpolitische Bremse zu treten und damit vielleicht nach der sanften doch noch später eine harte Landung statt eines Wiederaufschwungs einzuleiten. Das sind Risiken. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür ist unseres Erachtens derzeit nicht groß. Aber natürlich, diese Risiken müssen wir im Auge behalten.
Schauen wir noch weiter nach vorn. In 13 Monaten, im November 2024, wird in den USA gewählt. Bereits im Januar beginnen die Vorwahlen, in denen die beiden Parteien ihre Kandidaten bestimmen. Die große Frage, ob Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren könnte und was das für die USA, Europa und die Welt bedeuten könnte, ist so wichtig, dass wir sie in Kürze in einem weiteren Podcast ausführlich diskutieren sollten. Heute nur die Frage vorab. Glaubst du, dass sich bereits der Wahlkampf auf die Konjunktur auswirken könnte?
Klaus, natürlich, die politische Entwicklung ist immer sehr wichtig für die Wirtschaft. Der Ausgang der Wahl derzeit ist recht unklar, obwohl sich abzeichnet, dass vermutlich wieder Trump gegen Biden antreten wird. Das ist aber in gewissem Sinne, könnte man sagen, in den Preisen drin. Also direkte große Auswirkungen des Wahlkampfes auf die Konjunktur, auf die Märkte erwarte ich eigentlich nicht. Aber indirekt könnte der Wahlkampf, das Wahljahr, schon eine Rolle spielen. Denn die US-Notenbank, die Fed, möchte nicht zum Wahlkampfthema werden. Sie möchte nicht, dass die Bürger sich aufregen über eine zu hohe Inflation. Sie möchte aber auch nicht, dass die Bürger sich aufregen über einen allzu kräftigen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Also die US-Notenbank wird versuchen, so eine Art Mittelweg zu finden, die Inflation hinreichend dämpfen, aber nicht unbedingt auf 2%, warum nicht bei 3% bleiben und gleichzeitig die Konjunktur nicht so sehr und so lange durch hohe Zinsen schwächen, dass die Arbeitslosigkeit richtig kräftig spürbar zulegt. Deshalb denke ich, dass die US-Notenbank bereits im kommenden Frühjahr wieder beginnen wird, langsam den Fuß von der geldpolitischen Bremse zu nehmen. Und dieser Ausblick, dass die US-Notenbank ihre Zinsen ab kommendem Frühjahr wahrscheinlich wieder senken wird, das ist natürlich Teil unserer Erwartung für die Finanzmärkte, zurzeit recht ruckelig, aber auf Dauer doch wieder besser. Und für die US-Konjunktur nach der sanften Landung kommt dann der Wiederaufschwung.
Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir im Rahmen unseres Anlegerspezials mit Christoph Netopil, Portfolio-Manager unserer Multi-Asset-Strategien. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.